Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, ich gehe zurzeit nicht mehr so oft tanzen, Frauke. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, zur Weihnachtsfeier, oder? Wie ist es bei dir?
Ja, einmal im Jahr beim RTL und sonst aus Versehen vielleicht nochmal. Dabei könnten wir, wenn wir häufiger tanzen gehen und das auch noch im richtigen Club tun, ja, zur Energiegewinnung beitragen. Und zwar, wenn man das in Glasgow tut. Dort gibt es einen Club, bei dem die Betreiber den Fakt nutzen, dass Menschen eben schwitzen und Hitze erzeugen.
Und das ist quasi wie so eine kleine oder große Erdwärmepumpe. Und das funktioniert so, die warme Luft sammelt sich unter der Decke des Clubs. Dort fängt ein System die Hitze ein und gibt sie an eine Flüssigkeit in Rohrleitung ab. Und Pumpen transportieren dann diese erwärmte Flüssigkeit in Bohrlöcher im Garten des Clubs. Tief unter der Erde gibt es die Flüssigkeit dann als Wärme an den Boden ab.
So wird die Hitze gespeichert und der Club gekühlt. Braucht man im Club warmes Wasser oder eine Heizung, führt man kalte Flüssigkeit am warmen Gestein vorbei und transportiert die Wärme wieder in den Club. David Walls von der Energiefirma Town Rock Energy sagt:
Viele Nachtclubs setzen noch Klimaanlagen ein, um die Hitze von der Tanzfläche abzutransportieren. Und dann wird sie einfach in die Luft ausgestoßen. Und wenn dann etwas geheizt werden muss, schalten sie wieder den Gaskessel ein.
Das müssen die Betreiber des Clubs in Glasgow nicht mehr machen. Dank des neuen Systems bleibt der Gaskessel dauerhaft aus. Vielmehr gilt, je mehr die Menschen tanzen und schwitzen, desto mehr Energie produzieren sie. Denn jeder Mensch sei ein kleines Kraftwerk, so David Walls.
Wenn du zu Hause auf deiner Couch sitzt, gibst du vielleicht 150 Watt ab. Und wenn du einen legendären Abend hast, der dir für immer in Erinnerung bleiben wird und du tanzt, was das Zeug hält, bist du wahrscheinlich bei 500 Watt oder so.
Das ist echt eine Menge. Wir sind also alle wandelnde Kraftwerke. Bei uns geht es jetzt erstmal um ein etwas anderes Thema. Drohnen. Hört rein, bewertet uns und ja, viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, heute geht es ein bisschen in die Lüfte und zwar dreht sich alles um Drohnen und zwar mit Jan-Erik Putze. Hallo Herr Putze, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, hallo. Ja, hallo, schönen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, Sie haben eine interessante berufliche Entwicklung. 5 Jahre bei der Deutschen Bank, wie man dann am Ende bei Drohnen landet, hören wir dann gleich. CEO bei HOMAG Aviation, ich hoffe HOMAG oder HOMAG, je nachdem, wie man es so aussprechen möchte. Station bei der Deutschen Flugsicherung. Und der Eisenschmidt GmbH und seit 2019 der CEO von Dronik. Und der Name ist Programm und Sie sind ja auch aktiver Berufspilot und Fluglehrer. Dann findet man die Brücke schon eher, wenn es um Drohnen geht. Schon immer so eine Faszination gerade für Drohnen gehabt oder wie kommt das?
Eher nicht für Drohnen, das kam dann erst später. Es ist eigentlich die Faszination eigentlich der Luftfahrt. Das ist das, was mich antreibt und das passt dann eigentlich auch zu meinem Lebenslauf. Mhm. Also neben der Bank war die Luftfahrt schon immer in meinen Genen. Also ich habe dann auch nebenher die Ausbildung weiter vorangetrieben, um dann irgendwann auch Verkehrspilot zu sein und dann auch Fluglehrer. Also Gene, insbesondere wenn es um, ich sag mal, naja, wenn es um die Luft geht, das ist schon mein Metier.
Also kann ich bei Ihnen einen Flugschein machen und dann völlig klimaneutral rumfliegen? Ach, das, mit einem Privatjet oder?
Also das waren jetzt viele Wörter drin. Also klimaneutral geht sogar mittlerweile. Es gibt ja die ersten Flugzeuge, die sozusagen ohne Treibstoff auskommen, sondern mit Batteriebetrieb funktionieren. Das geht. Sind aber eher noch die Seltenheit. Die werden sicherlich jetzt mehr werden. Aber ja, Sie können Ihren Flugschein machen. Nicht bei mir persönlich, aber bei einer Flugschule, bei der ich sozusagen ab und zu mal tätig bin.
Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, kommen wir nochmal zu Dronik. Man kommt relativ schnell, das hat was mit Drohnen zu tun. Also der Name ist schon mal so gesehen gut gewählt und ist interessanterweise halt ein Gemeinschaftsunternehmen der Telekom und der Deutschen Flugsicherung. Wie kam denn das?
Das ist eigentlich ganz einfach. Man hat sich mal überlegt, und das geht, glaube ich, schon bis ins Jahr 2015 zurück, wo sich die Deutsche Flugsicherung, die Deutsche Telekom mal Gedanken gemacht haben, ob es da nicht, ob man den Luftraum nicht irgendwie sichtbar machen kann, und zwar da, wo das Radar keine Abdeckung hat. Und dann hat man sich gedacht, ja, super, Mobilfunk ist ja überall, ich sag mal, flächendeckend so gut wie überall vorhanden. Also da kann man ja eine Sichtbarkeit produzieren. Die Flugsicherung dagegen hat natürlich die ganzen Systeme, um das Ganze dann auch sichtbar zu machen. Und dann hat man gesagt, wunderbar, dann evaluiert man das mal 2-3 Jahre lang. Und 2019 hat man sich entschieden, ja, das hat Zukunft. Und das ist auch das genau das, was uns noch fehlt, nämlich den unbemannten Verkehr und den bemannten Verkehr in einer Luftlage darzustellen und sozusagen die Sicherheit in dem bodennahen Luftraum, nenne ich es mal, einfach besser zu machen, wo aktuell gilt, sehen und gesehen werden. Das ist der sogenannte unkontrollierte Luftraum. Das ist, glaube ich, für den Drohnenverkehr ein bisschen zu wenig. Und wir haben uns dann halt überlegt, die Drohnen digital sichtbar zu machen und die dann in einer Anzeige bei der Flugsicherung zu fusionieren mit der bemannten Luftfahrt. Und so haben wir eine Kombination aus diesen beiden Verkehrsträgern zusammen und können das darstellen. Und das ist etwas, was wir jetzt seit 2019 weiterentwickeln. Ja, eigentlich jetzt mit jeder Station, die wir aufbauen, den bodennahen Luftraum sicherer und auch sichtbar zu machen.
Haben Sie auch dann eine gute Karte über die Funklöcher, die es so gibt?
Nimm's mir mal alles weg hier.
Ja. Ich bin froh, dass ich in dem Teil einfach nur der Nutzer bin.
Okay.
Ja, aber mit dem flächendeckenden Netz hätte ich so...
Flächendeckend haben wir beide, glaube ich, innerlich gezuckt. Aber.
Also das kann ich jetzt nicht bestätigen, wenn Sie hier in Köln fast im Zentrum, nehmen wir mal das Kreuz Kremberg, mit einer Drohne rumfliegen und denken, Sie könnten da mit SIM-Karte irgendwas erreichen, würde ich sagen, machen Sie doch noch eine Leine ran. Also das wäre so mein Eindruck.
Leine wäre eine Variante oder Sie nutzen unsere Technik, damit machen wir sie nämlich sichtbar, auch wenn Sie keine LTE-Empfang haben. Also auch das funktioniert.
Ja, wie denn?
Ja, indem wir Bodensensorik haben. Also die kann man ja benutzen und damit können wir um diese Station herum, je nachdem, welche Signale wir empfangen, den Verkehr sichtbar machen.
Also im Sinne von Radarsystemen ähnlich wie im...
Ja, kein Radar. Nee. Das sind eher Sensoren, die wir erkennen, aber es ist kein Radar. Also das ist kein Rundumradar, das ist eine Antenne und die empfängt verschiedene Sensoren wie FLAM, ADS-B und Transponder-Signale und die können wir dann sichtbar machen, auch wenn wir keine LTE-Empfang haben.
Mhm. Mal anders gefragt, könnte eine Drohne nicht auch ein Transponder-Signal wie ein Flugzeug ausstrahlen oder ist das zu groß und zu viel Technik und würde nicht funktionieren?
Das geht. Also das geht schon. Das Problem ist nur, Sie kriegen einen Transponder und einen dazugehörigen Code im Moment nur zugewiesen, wenn Sie ein zugelassenes Luftfahrzeug sind. Mhm. Und an dem Wort Zulassung tun wir uns gerade ein bisschen schwer, weil die Drohnen eben nicht zugelassen sind. Also es gibt de facto keinen Code für Sie. Mhm. Sie können natürlich einen Transponder nehmen. Es gibt auch kleinere Transponder, die Sie benutzen können, auch die man an Drohnen schon dran machen kann, wird auch teilweise benutzt. Aber dafür brauchen Sie halt auch noch einen Code. Und wenn Sie so einen vier- oder sechsstelligen Hexacode nicht haben, dann hilft Ihnen der Transponder auch leider nicht viel. Mhm. Deswegen haben wir unseren eigenen Transponder, den brauchen Sie nämlich keinen Code. Den können Sie dran machen und dann können wir die Position auch übertragen und sichtbar machen.
Mhm. Über was für Drohnen sprechen wir dann? Also wer sind dort die Kunden?
Ja, eine Drohne ist kann ein unbemanntes, bemanntes Luftfahrzeug sein, um es kompliziert zu machen. Also wichtig ist, vorne steuert keiner. Also ich meine, diese Air-Taxis, die wir ja alle so im Hinterkopf haben, wo man glaubt, dass in 2-3 Jahren hier ganz viele in Deutschland fliegen, was ich so nicht sehe. Aber diese Air-Taxis, das ist natürlich, jetzt haben wir die Zukunft, das wird aber noch ein bisschen länger dauern. Da sitzt halt keiner vorne drin, der steuert. Aber natürlich sind halt Leute an Bord, deswegen ist es dann bemannt. Aber unser Kunde ist primär im Moment jemand, der eine Drohne einsetzen möchte zur Perimeterüberwachung, also seines Industriegeländes zum Beispiel, oder bei der Vermisstensuche. Rehkitzsuche ist, glaube ich, auch in aller Munde. Also da werden Drohnen eingesetzt und die haben so ein Gewicht, ich sag mal so zwischen 2 bis 8 Kilo im Normalfall. Sie transportieren mittlerweile auch Blutkonserven oder Gewebeproben, die schnell mal analysiert werden müssen. Für sowas sind Drohnen wunderbar einsetzbar. Ja, und das ist sozusagen unser Kunde. Und der Kunde, der halt auch außerhalb der Sichtweite fliegen möchte.
Ja.
Der sozusagen nicht nur innerhalb von 500 Metern fliegt, sondern wo die Drohne einen Auftrag hat. Sie fliegt zum Beispiel von der Klinik zum Labor. Das sind dann mal 5-6 Kilometer. Und das Auto dauert einfach zu lange, wenn man jetzt über Köln nachdenkt. Das geht einfach viel schneller und man kriegt schneller sein Ergebnis. Und in der Klinik kann man schneller dann operieren, wenn man weiß, was mit dem Gewebe ist. Aber ich glaube, das sind so die einfachsten Fälle. Und Vermisstensuche mit Wärmebild klappt wunderbar. Auch die Feuerwehren nutzen das, um die Brandnester zu suchen. Die Wasserrettung nutzt das. Es gibt wirklich schon viele Einsatzszenarien, die wir im Moment schon unterstützen mit unserer Technik. Und ich glaube, das ist auch erst das, was man vom Eisberg sieht. Mhm. Wenn man merkt, dass die Drohne mehr und mehr zu einem Werkzeug wird, also dass es nicht darum geht, und das sehen ja auch immer leider viele, einfach nur zu gucken, was der Nachbar gerade heute zu Abend isst, sondern dass die Drohne einen wirklichen Auftrag oder einen Mehrwert für die Gesellschaft auch bringen kann, dann, glaube ich, gibt es noch viel mehr Einsatzmöglichkeiten, die wir noch gar nicht sehen, die aber sicherlich irgendwann jemand auf den Tisch bringt, weil er genau damit einfach schneller seine Ergebnisse bringen kann.
Ich glaube, wir haben jetzt die Kurve verpasst, um mal zu erzählen, was ihr denn macht. Ich glaube, wer es nicht weiß, der hat jetzt aus dem Gespräch bisher noch nicht rausgehört, was ihr macht. Sie haben Technik angesprochen und so weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ihr USP so eine Art Flugsicherung auch für Drohnen. Also ein Überblick zu verschaffen, was ist los im Luftraum mit Drohnen und kreuzt man sich da irgendwie im Weg und verhindert man Zusammenstöße und sorgt dafür, dass alles funktioniert. Ist das so?
Also im Groben haben Sie es gut zusammengefasst. Also der Kern der Dronic ist die Integration der unbemannten Luftfahrt in die bemannte Luftfahrt. Also wir teilen alle einen Luftraum und wir versuchen, diesen neuen Luftverkehrsteilnehmer in das bestehende Ökosystem zu integrieren. Und das machen wir, indem wir LTE-Technik benutzen, die Positionsdaten über das Netzwerk der Telekom an die Flugsicherung zu übermitteln und dann aus dem schon bekannten Radarbild der Flugsicherung mit den Informationen, die wir über die Drohnen haben, ein Luftlagebild zu erstellen, was die bemannte und unbemannte Luftfahrt beinhaltet. So, das ist eigentlich der Kern. Und da sagen wir von uns, dass wir genau in diesem bodennahen Luftraum, also alles, was so unter 150 Meter ist, einfach die beste Lage haben, um dann auch unseren Kunden das Gefühl zu geben, dass sie Sicherheit bei uns bekommen, indem sie unsere Daten nutzen. Und das ist eigentlich der Kern unserer Aufgabe.
Weil einfach schon so viel los ist in der Drohnen, also in der Luft, auch auf der Höhe, wo die Drohnen unterwegs sind, dass man einfach da eine Koordination braucht.
Ja, und wir brauchen eigentlich gar nicht die Koordination so vor der Lufthansa und so. Ne? Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Wir brauchen eher eine Koordination von Polizeihubschraubern, Rettungshubschraubern, Ballonfahrern, Segelfliegern, die wirklich in diesem sehr bodennahen Luftraum unterwegs sind. Ich meine, jeder sieht, der hat einen Rettungshubschrauber relativ tief über die Dächer fliegen, weil er einen Einsatz hat. Das wissen wir alles. Polizei genauso. Aber auch Segelflugzeuge, die eine Außenlandung machen, können tief fliegen. Die fliegen natürlich auch lieber hoch. Aber wenn sie halt dann keine Thermik mehr haben, müssen sie zwangsläufig irgendwo mal landen. Und diesen ganzen Verkehr kann man mit unserer Sensorik sichtbar machen. Und können wir dann auch allen denen zur Verfügung stellen, die ihn brauchen, nämlich die Drohnenpiloten, die außerhalb der Sichtweite operieren, also ihre Drohne gar nicht mehr sehen. Das heißt, denen geben wir ein Lagebild, wo sie dann, Lagebild hört sich jetzt auch ganz, ganz schlimm an. Also wir geben ihm einfach nur eine Sichtweise auf den der Drohne umgebenden Luftraum. Wer fliegt da gerade und ist da einer, dem ich ausweichen muss? Das kann er ja mit bloßem Auge gar nicht erkennen. Und dem bieten wir halt dann mit unserer Sensorik die Möglichkeit an, das zu tun. Wir analysieren vorher die Strecken und sagen, ist da LTE vorhanden? Und wenn nicht, stellen wir, wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe, unsere eigene Sensorik zur Verfügung, um dann diesen Luftraum in dem Segment, wo vielleicht keine LTE-Abdeckung ist, dann auch da die Sicherheit zu gewährleisten.
Ja, da sind wir jetzt schon bei meinem Lieblings-Bundesminister, in Anführungsstrichen. Da kommen wir gleich drauf, wenn ich das Stichwort sage, Use Spaces, wenn ich das jetzt richtig sage. Und es gibt Use Space Service Provider. Eigentlich sollte es dieses Jahr schon losgehen damit. Vielleicht können Sie kurz mal erklären, was ist das? Und warum geht's noch nicht los und wer ist schuld daran? Um es jetzt mal so auszudrücken.
Also es fliegen im Moment auch alle, obwohl es noch keinen U-Space gibt, das möchte ich mal sagen. Also insofern, die werden ja jetzt schon unterstützt. Das Konzept des U-Spaces, was die EASA, also die Europäische Safety Organization, sich überlegt hat, ist etwas, was in jedem Land umgesetzt werden muss. Und zwar geht es darum, einen geografisch abgegrenzten Bereich, also auch in der Höhe, da wo man vermehrt mit Drohnen rechnen kann und auch eine, ich sag mal, auch mit bemannter Luftfahrt vielleicht rechnen kann, diesen Bereich besonders zu sichern. Und das soll der U-Space sein. Das heißt, der U-Space setzt voraus, dass jeder, der da drin fliegt, sichtbar ist. Und dann ist es vollkommen egal, wer. Es ist die bemannte und die unbemannte Luftfahrt muss in diesem Bereich sichtbar sein. Und wenn man da fliegen möchte, muss man den Service eines sogenannten U-Space Service Providers nutzen, der einem dann die Informationen über Verkehr gibt, der eben eine Fluggenehmigung erteilt, der guckt, dass zu der Zeit auf der Strecke kein anderer fliegt und diese Informationen an den Drohnenpiloten weitergibt. So, das ist das Konzept des U-Spaces, nicht mehr und nicht weniger. Ist natürlich relativ komplex, wenn man sich das mal anschaut, weil wir müssen ja auch sicherstellen, dass die Drohnen dann auch sichtbar sind und auch der bemannte Verkehr. Und das ist etwas, was man jetzt einführen kann. Seit Januar 23 ist das möglich, dann ist das Gesetz. Und in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern ist man gerade dabei, diese europäische Verordnung in nationales Recht zu überführen. Und das
ist noch nicht passiert.
War gerade irgendwo ein Funkloch, man kam gerade nicht
weiter. Nein, ich glaube, da sind noch viele Fragen, die man vielleicht einfach noch zu klären hat. Und bevor man das einführt, soll es ja nun auch dann auch funktionieren. Und das wird jetzt vielleicht noch, ich weiß gar nicht, wie lange, also ein Jahr wird es noch dauern, bis wir, glaube ich, die ersten Use Spaces in Deutschland sehen.
Wenn ich kurz da noch einhaken darf. Also so, jetzt kommen wir wieder zu dem Begriff Flugsicherung. Also stelle ich mir das dann so vor, wer einen Flugdrohnenschein hat, setze ich jetzt mal voraus, und eine gute Drohne, der kann dann bei diesem Service Provider sich anmelden. Meine Drohne muss von A nach B fliegen. Und dann sagt der Service-Provider, geht gerade nicht, da fliegt jemand anders oder freie Fahrt und die müssen bloß 15 Uhr da sein, sonst kommt da eine andere Drohne. Also so ungefähr?
So ungefähr, ganz einfach dargestellt kann man sich das vorstellen. Das Einzige, was Sie da zusätzlich noch brauchen, ist natürlich eine Risikobewertung dieses Vorhabens. Und das muss der Drohnenpilot selber für sich sozusagen gemacht und genehmigt haben bei der zuständigen Landesluftfahrtbehörde. Darum kümmert sich jetzt der U-Space Service Provider nicht. Wir stellen genau diesen Dienst zur Verfügung, dass eben sozusagen keiner zur gleichen Zeit auf der gleichen Strecke fliegt, dass der Weg frei ist. Und im Zweifelsfall sagen wir dem einen, nee, geht nicht, du musst 10 Minuten später fliegen. Wir informieren auch darüber, wenn aus irgendeinem Grunde durch einen Verkehrsunfall vielleicht auch mal in einem U-Space ein Raum gesperrt werden muss, weil der Rettungshubschrauber dann in Einsatz fliegt. Auch diese Informationen müssen wir weitergeben. Also wir stellen sicher, dass sozusagen in diesem U-Space auch nur einer an der gleichen Stelle ist.
Mhm. Wie war das nochmal mit so privaten Nutzern? Hat das dann Einfluss auf die? Werden die stärker limitiert oder fliegen die einfach gar nicht so hoch und dürfen auch gar nicht so hoch, dass das für Leute, die privat eine Drohne haben, zum Fotos machen?
Die Privaten, die müssen sich natürlich im U-Space auch an die Regeln im U-Space halten. Mhm. Und da müssen sie immer unterscheiden, fliegen sie innerhalb der Sichtweite oder fliegen sie außerhalb der Sichtweite. Also innerhalb der Sichtweite ist es ja relativ, ich meine, da sehe ich ja auch einen Hubschrauber, ich höre ihn ja wahrscheinlich schon, wenn ich dann unterwegs bin. Aber ich muss.
Ja gut, aber das ist ja schon wieder, klingt ja schon wieder kompliziert. Heißt das, ich brauche einen Drohnenführerschein auf jeden Fall? Oder kann ich mich jetzt?
Den brauchen Sie sowieso.
Gibt es da Gewichtsbeschränkungen? Bei 25 Gramm kann das jeder haben. Und
also unter 250 Gramm, das ist sozusagen die magische Gewichtsgrenze. Aber im U-Space müssen sie sichtbar sein. Das ist dann entweder über eine Network Remote ID, die man ausstrahlen muss. Das ist so, das können Sie sich so vorstellen wie ein Kennzeichen. Hm. Beim Auto kennen wir ja Kennzeichen, ne? Die kleben da im Auto dran. Und die Drohne muss einfach ein digitales Kennzeichen aussenden. Und das ist dann, empfangbar. Und das muss natürlich dann allen zur Verfügung gestellt werden, dass da einer fliegt. Also es müssen alle sichtbar sein, die im U-Space unterwegs sind. Und das ist eigentlich auch ein gutes Konzept.
Okay. Interessant, eigentlich. Wir hatten ja schon einige Gespräche vor 1-2 Jahren, da waren ähnliche Fragestellungen da. Dann gab es Startups, die quasi die Landkartierung geliefert haben, wirklich im Ausmaß. Und Hamburg war so ein heißes Laster, ne, in Sachen Drohnen. Da gab es ja auch Projekte, die schon laufen. Auch so ein U-Space wurde da schon mal simuliert. Wie ist das so zu Ende gegangen? Ohne Probleme, oder?
Nee, das ist zu Ende gegangen. Also wir hatten wir haben in Hamburg demonstriert, dass das, was sich die EASA vorgestellt hat, im Rahmen des U-Spaces funktioniert. Das war die Idee. Das war aber auch nur 2 Wochen sozusagen, wo man das demonstriert hat. Und dieses Modell, die Ergebnisse daraus sind dann auch in diese nationale U-Space-Verordnung eingeflossen, die jetzt gerade in nationales Recht überführt wird. Aber aus diesem Projekt sind natürlich noch weitere Initiativen entstanden. Also wir sind im Moment aktiv in Bayern bei so einem vergleichbaren Projekt. Da haben wir sogar ein Jahr lang einen regulären Betrieb, den wir da vorführen. Das heißt, wir bereiten gerade dieses U-Space-Thema vor, setzen alle, bauen es auf und betreiben das für über ein Jahr. Mhm. Und das ist genau das, was man zeigen muss. Wir müssen zeigen, dass wir fliegen. Wir müssen zeigen, dass es funktioniert und dass es vor allem sicher funktioniert für alle Verkehrsteilnehmer, auch die, die schon länger natürlich dabei sind. Die glauben, dass sie jetzt vielleicht irgendwie Einfluss verlieren, aber das stimmt ja gar nicht. Also wir sind wirklich dafür und das ist eigentlich jeder dafür. Das ist ein neuer Teilnehmer, ja, der möchte natürlich auch etwas von dem Luftraum haben, aber das muss einfach fair funktionieren, das muss effizient funktionieren und so, dass ihn jeder nutzen kann. Und das versuchen wir hinzubekommen.
Wie schnell oder langsam geht denn die Entwicklung voran? Also ich erinnere mich so, wir haben bestimmt schon vor 5-6 Jahren Beiträge gemacht bei NTV, im TV, jetzt irgendwie Lieferungen der, keine Ahnung, Pakete wird mal ausprobiert oder Pilotprojekt, dann wurde es wieder eingestampft oder Essenslieferungen oder Sie wissen, worauf ich hinaus will, so dass man einfach per Drohne was geliefert bekommt, wirklich auch an den Endverbraucher. Ist sowas noch in weiter Ferne oder weil das diese Projekte, die Sie auch eben angesprochen haben, sind natürlich eher tatsächlich, ja, so, ja, B2B ist vielleicht in dem Fall das falsche Wort, wenn es jetzt um Gewebeproben geht, aber es hat jetzt nicht mit dem Konsumenten unbedingt zu tun.
Nee, ich glaube, der Konsument, der kommt erst noch. Da wird man erst noch seine Erfahrungen machen. Also Was wir sehen, wo man Drohnen wirklich gerade einsetzen kann, ist das, was ich Ihnen gerade schon beschrieben habe. Mhm. Plus bei den Organisationen, wo es schon einen sogenannten Mischbetrieb gibt, also die jetzt schon Hubschrauber einsetzen und auch Drohnen. Also die sehen sozusagen die Notwendigkeit, dass man sichtbar sein muss und dass man eine Visibilität da herstellen muss. Und das ist insbesondere in dem BOS-Bereich, also Behörden und Organisationen, die ein Blaulicht auf dem Dach haben, die sehen, wir brauchen eine Sichtbarkeit, um es auch selber abzusichern. Mhm. Und das ist etwas, damit fangen wir an. Die Industrie fängt jetzt wirklich an, die wartet halt einfach, ich sag mal, die schart mit den Hufen und wartet drauf, dass die Regulierung jetzt endlich, dass sie wissen, wenn sie investieren, in dem Rahmen investieren sie und das können sie dann auch erwarten. Und wenn das dann umgesetzt ist, glaube ich, dann wird auch die Drohne auch in der Industrie mehr eingesetzt. Im Moment unterstützen wir das natürlich bei der Überwachung von ich sag mal, Pipelines, ob das jetzt Stromkabel sind oder ob es auch durchaus, ich habe am Anfang gar nicht gewusst, dass man auch überwachen muss, wenn man Kanal überwacht oder so, ne, weil die überprüfen dann, ob das Gras noch die richtige Farbe hat oder ob da irgendjemand ein Loch buddelt. Mhm. Also sowas überprüft man, was jetzt mit der Hubschrauber macht. Und dieses, ja, das andere wird kommen, aber natürlich ist es eine, der End ist direkt, ihn nach Hause vor die Haustür zu bringen. Das wird, glaube ich, noch dauern.
Ja, ich erinnere mich nur auf der IAA-Nutzfahrzeuge vor bestimmt schon 8 Jahren oder so, hat Mercedes mal so ein Van vorgestellt mit einer Drohne auf dem Dach. Und da war so die Idee, der Paketbote geht mit dem einen und die Drohne fliegt schon ein Haus weiter oder so ähnlich.
Das gibt ja sogar auch jetzt Drohnen, die sozusagen am Boden operieren. Ne? Das dann so übergeben, aber das ist nicht unser Zielkunde. Also ich glaube, das sehen wir erst vielleicht nicht in Europa. Das sehen wir vielleicht. Wobei es in Irland gibt es ja schon so jemanden, der Sachen ausliefert in Städten. Das muss man natürlich dann auch zulassen. Also man darf dann, sie dürfen ja nicht einfach über eine Stadt fliegen. Da müssen ihre Drohne ja spezielle Anforderungen erfüllen. Ne? Wenn sie runterfällt, braucht sie einen Rettungsfallschirm. Da müssen sie evaluieren, wenn Wind da ist. Da müssen sie so einen Raum, einen Korridor haben, wo sie auch sicherstellen können, dass dann da keiner gefährdet ist. Ich glaube, da tun wir uns in Europa noch ein bisschen schwer mit einzelnen Ausnahmen. Aber wo Drohnen wirklich, also da müssen sie halt echt wahrscheinlich so, ja, weg von Europa, dann wird es sicherlich irgendwie gehen.
Aber wo sind denn dann die Use Space, über die wir reden? Dann sind die nicht über Städten, sondern...
Denn doch, die verbinden höchstwahrscheinlich Flughäfen und Städte später mal. Also das machen wir auch in München zum Beispiel. Sind wir in Ingolstadt und Manchingen. Und Manchingen ist ein zivil-militärischer genutzter Flughafen. Der soll mit der Stadt verbunden werden als Beispiel. So, und da will man natürlich sicherstellen, dass keiner, der jetzt schon unterwegs ist, durch die Drohnen gefährdet ist. Und da ist es definitiv ein Bereich für New Space, weil sie dann natürlich sicherstellen müssen, dass es dazu keinen Konflikten oder auch dann im schlimmsten Fall zu Zusammenstößen kommt. Das will man ja vermeiden. Und wir müssen natürlich gucken, dass das Ganze nicht ohne die Bevölkerung stattfindet, sondern dass man die Bevölkerung integriert und eine gewisse Akzeptanz hat da auch schafft. Und ich glaube, eine Akzeptanz für einen Espresso, den sie ausliefern, ist schwer zu bekommen. Hier vielleicht ist es auch total hip. Ich mag das nicht einschätzen. Da muss man vielleicht mal die Jugend fragen, wie sie das einschätzt und was sie bereit ist, für einen Espresso oder für ein Eis zu bezahlen, was sie einfach nicht gerade im Kühlschrank haben. Das muss man mal abwarten. Also das weiß ich nicht. Also ich glaube, wir brauchen eher was, wo die Bevölkerung erkennt, ja, das hat einen Mehrwert und das verstehe ich und das unterstütze ich auch. Und wenn wir das haben, dann geht's, glaube ich, ganz schnell.
Ja, ich denke ja auch eher so, sagen wir mal, größere Zulieferung, größeres Paket, können ja auch theoretisch größere Drohnen fliegen, ne, durch dieses neue System. Und warum sollen die jetzt unbedingt klein sein? Die können ja größer sein. Ein großes Paket mit vielen Produkten liefern in den stadtnahen Bereich und dann wieder zurückfliegen, anstatt jetzt mit einem Transporter oder mit LKW dann.
Ja, ich glaube, da haben wir eher noch ein Problem der Auslieferung. Ne? Also wie übergeben sie das nachher? Das ist, glaube ich, eher noch unser Problem. Ich glaube, was man gut hinbekommt, wäre sozusagen die Lieferung vom Flughafen in ein Verteilzentrum, um das vielleicht schneller abzuwickeln. Aber im Moment, ihnen das in den Briefkasten zu stecken im Extremfall oder ihnen auf die Terrasse abzulegen, da müssen sie mir ja sagen, wo wollen sie es denn hinhaben? Da muss ich auch definieren, wo ist denn jetzt die Ablagestelle? Also ich glaube, das ist noch echt weit weg. Aber was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass ein Dachdecker vielleicht eine Drohne benutzt, um nicht aufs Dach steigen zu müssen, sondern um einfach mal zu gucken, wie sehen denn da die Dachziegeln aus? Kann ich da, ohne dass er großartig sich selbst gefährdet, da kann er die Drohne nehmen. Dann ist er in einer halben Stunde fertig und muss nicht groß ein Dach besteigen. Oder Gebäudeinspektionen, sowas kann ich mir alles wirklich gut vorstellen. Brücken, auch irre kompliziert, wenn man das untersuchen möchte mit teilweise müssen sie von oben dann die Brücke sich, also sowas kann ich mir echt ganz gut vorstellen.
Sie haben eben gesagt, eher nicht in Deutschland, dann in anderen Ländern. wahrscheinlich raus aus Europa. Wo ist denn so der offenste Drohnenmarkt?
Boah, ich kann mir vorstellen, in den Emiraten wird gerade viel experimentiert. Aber auch in Sao Paulo zum Beispiel, wo sie schon relativ viel Helikoptereinsatz haben, die sind das ja gewohnt. Da fliegen schon wahnsinnig viele Helikopter. Und ob da jetzt eine Drohne oder ein Helikopter fliegt, ich glaube, das wird die Bevölkerung akzeptieren, weil das schon einfach schon da ist. Ich glaube, in Europa tun wir uns im Moment noch ein bisschen schwer damit.
Ja, auch die brauchen Regulierung dann in dem Fall. Aber
ja, natürlich.
Ja, also die Frage wäre für mich noch, reden wir hier auch über autonome Drohnen oder in den nächsten Jahren erstmal nur über pilotierte, also mit Piloten gesteuerte Drohnen? Oder ist das vielleicht schon auch in der Mache, dass man sagen kann, wenn die Drohnen eine bestimmte Zertifizierung haben, warum sollen die sich nicht automatisch anmelden können in dem U-Space und fliegen?
Das ist dann der zweite Schritt. Also was es im Moment gibt, die Drohnen, sie können ja die Route der Drohne vorher definieren. Das können sie dem System ja sagen, wie sie fliegen soll. Sie können dem System auch schon sagen, was es tun soll. Auch wenn es anderen Verkehr erkennt, wie das System ausweichen soll. Das geht alles heute schon. Aber es wird nicht so sein, dass da keiner mehr das System überwacht. Also da wird jemand sein, der im Zweifelsfall vielleicht drei Knöpfe noch vor sich hat und sagt, lande Position A, Position B, komm zurück oder mach irgendetwas. Mhm. Aber er wird es monitoren müssen und im Zweifelsfall muss er auch die Möglichkeit haben, dann die Kontrolle der Drohne von seinem Kontrollcenter aus zu übernehmen. Das wird sein. Aber natürlich ist es keine 1-zu-1-Zuordnung mehr. Das heißt, Sie haben dann vielleicht einen Drohnenpiloten oder einen
Drohnenoperator oder so.
Operator, wie immer Sie es nennen wollen, der hat an seinem Center da sitzt und dann maximal drei Drohnen zeitgleich überwacht. Er fliegt sie nicht, er überwacht sie und guckt halt, dass die Drohne halt in ihren Parametern bleibt. Und wenn sie da halt abhaut, dann muss er natürlich eingreifen.
Mhm. Interessant.
Also komplett autonomes Fliegen, das sehe ich im Moment noch nicht. Aber das ist der erste Weg. Auch diese Drohnengaragen, ob Sie davon schon was gehört haben, das sind so, das ist eigentlich eine kleine Garage, die geht auf, dann fliegt die Drohne, dann geht die Garage wieder zu, dann wird die Drohne automatisch geladen, sie macht einen automatischen Self-Check und sie ist dann innerhalb von einer Stunde wieder einsetzbar und sie prüft vorher, ist das Wetter im Limit, ist der Wind da, habe ich die Sichtweiten und wenn man das nicht hat, geht die gar nicht erst auf. Mhm. Aber das ist dann etwas, das kann ich jetzt, ich könnte jetzt sozusagen von hier in Köln eine Drohne steuern oder sogar auch in den USA. Ich brauche ja nur eine Verbindung zu der Drohne.
Mhm. Okay.
Und das ist etwas, ist jetzt das letzte halbe Jahr wirklich gekommen. Und da gibt's einige Hersteller, die jetzt sowas haben. Da gehört natürlich die Firma DJI dazu. Da gehören aber auch nationale Anbieter. Wir haben auch in Deutschland Anbieter, die die Drohnengaragen entwickeln. Vielleicht noch nicht in der großen Stückzahl, wie man sie vielleicht braucht, aber das ist definitiv die Zukunft, weil dann stellen Sie das sozusagen auf Sacht einer der Polizei zum Beispiel, ist ein Einsatz auf der Autobahn, die Drohne fliegt schon mal los und guckt, ja, wie viele Einsatzkräfte brauche ich denn, wie viele Rettungskräfte brauche ich denn, bevor man dann hinfährt und erst dann sozusagen die Leute alarmiert, geht das viel schneller.
Mhm.
Und wir nutzen das zum Beispiel auch für eine Werksfeuerwehr, die hat ihre ganzen Feuermelder verknüpft mit ihrem Leitstand. Das heißt, wenn ein Feuermelder angeht, fliegt die Drohne schon mal los und überträgt das Bild an den Einsatzleiter. Da weiß er schon genau, wo ist es denn am wärmsten und wo muss ich meine Einsatzkräfte...
Wo ist das?
Ach, in der Nähe von Worms gibt's das schon.
Ah.
Hm. Also genau, und den haben wir halt dann auch sozusagen eine Luftlage zur Verfügung gestellt, dass sie auch wissen, wenn der Rettungshubschrauber zeitgleich aus Versehen mal über das Gelände fliegt, dass dann auch nichts passiert. Also da versucht man halt schon alles Mögliche zu machen, dass das alles auch sicher vonstatten geht.
Hm. Andreas denkt schon in TV-Bildern.
Ja, genau.
Die kann ich Ihnen geben.
Ja, genau, das können wir noch machen. Das ist ja schön.
Ja.
Dann kommen wir mal vorbei oder so.
Ja, wir haben mal eine letzte Frage.
Ja, die haben Sie schon fast angefangen zu beantworten.
Ja, genau. Sie müssten dem jetzt nur noch die Schulnote geben, nach der wir immer fragen. Von sehr gut bis ungenügend. Wie steht Deutschland da so, wenn es so insgesamt um den Drohnenmarkt geht, von Unternehmen bis zur Regulierung im internationalen Vergleich?
Darf ich das zweiteilen?
Dürfen Sie auch.
Also einmal die Note für den Innovationsgeist von Deutschland. Das war zu Beginn eine 1+, muss ich sagen. Also das Ganze sozusagen zu initiieren, die Innovationskraft zu nutzen, das ist etwas, da muss ich sagen, da waren wir mit Abstand die Besten. Da hat jeder mitgemacht, da hat die Politik mitgemacht, da hat Hamburg mitgemacht, da haben auch alle Partner mitgemacht, die waren alle Feuer und Flamme. Das geht gar nicht besser. Wo ich natürlich echt ein bisschen mehr Energie hätte, ist natürlich jetzt bei der Umsetzung. Das dauert mir gefühlt einfach ein bisschen lange. Das mag jetzt, wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen, ne? Also ohne Regulierung tue ich mich halt einfach schwer. Aber auch das unterstützen wir. Die Politik tut, was sie kann. Das ist wirklich, ich will ja auch nicht mit dem Finger zeigen. Ich glaube, da müssen wir alle mehr mitmachen. Aber da würde ich sagen, da Naja, eine 3. 3 minus vielleicht. Also
Politik tut, was sie kann. Sie übersteht
es. Man muss ja, glaube ich, auch ein bisschen überlegen, das Geschrei ist groß. Wenn man jetzt einfach losmachen würde, alle fliegen wild durcheinander. Gibt es zum Schaden und dann schreien, dann ist das Geschrei groß.
Ich habe ein ganz tolles Bild für Sie. Vielleicht hilft das auch Ihren Zuhörern. Also wenn der Herr Lindbergh, der Charles Lindbergh damals, gewusst hätte, was auf ihn zukommt, wenn er fliegt, hätte er es gelassen. Das ist etwas, was mich noch ein bisschen stört, wo wir auch ein bisschen besser sein können. Ich möchte nicht, dass wir jetzt schon eine kleine Pflanze des Drohnenmarktes einfach mit der kompletten Erfahrung und des Wissens der ganzen Luftfahrt der vergangenen 80 Jahre einfach totdrücken oder erdrücken, weil das können die gar nicht alles leisten. Ich würde mir da wünschen, einen sicheren Rahmen zu setzen. Dafür sind Reallabore perfekt. Ne? Also ich gebe einen Rahmen vor, in dem ich einen gewissen Sicherheitsstandard erfüllen möchte. So, und dann lasse ich aber auch der Drohnen-Community vielleicht so 20% Luft, dass sie ihre eigenen Standards daraus weiterentwickeln können. Das würde ich mir wünschen. Anstelle erstmal alles zu verbieten und Einzelheiten zu erlauben, würde ich mir einfach sagen, gib einen Sicherheitsrahmen vor. Das will ich gar nicht negieren. Also wir wollen einen Rahmen haben, in dem es sicher funktioniert. Aber wir brauchen Luft in der Community zum Atmen, dass sie ihre eigenen Standards entwickeln. Und das ist etwas, das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ja, vielen Dank, Jan-Erik Putzer.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.